Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Ganz viel Käse gibt es heute in der Sendung. Das können Sie ruhig wörtlich verstehen. Mein Gast, die Autorin und Köchin Ursula Heinzelmann, ist eine der Expertinnen, wenn es um Käse geht. In allen Varianten und Formen. Niemand beschreibt die verschiedenen Aromen mit so schönen Worten wie sie. Außerdem ist Ursula Heinzelmann unterwegs in den Küchen dieser Welt, geht immer wieder auf kulinarische Entdeckungsreisen und heute Vormittag nimmt sie uns mit. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ich freue mich sehr.
Ich habe von Ihnen einen Artikel über Käse gelesen, also ich habe mehrere Artikel gelesen und in einem sagen Sie, es gibt lauten und leisen Käse. Was ist denn ein lauter Käse?
Ein lauter Käse ist einer, da machen Sie den Kühlschrank auf und denken, oh ja, Käse.
Also der einem so aromatisch entgegenströmt gleich.
Ja, das ist das Erste. Ne? Nase, Geruch hat ganz viel mit Käse zu tun. Und ein leiser Käse ist einer, wo Sie erstmal, wo Sie essen, schmecken und denken, oh ja, erzählt vielleicht nicht so viel. Und dann schmecken Sie nochmal hin und denken Sie, ah doch, da ist doch ganz viel.
Also wäre so ein leiser Käse eher ein Frühstückskäse?
Ja, nee, nicht nur. Nein, wobei bei mir, Frage an die falsche Person, weil zum Frühstück esse ich keinen Käse. Ach, aber ich verstehe, was Sie damit meinen.
Warum mögen Sie morgens keinen Käse?
Ich bin da sehr eingefahren. Ich esse morgens am liebsten Vollkornbrot mit Quark. Und ein bisschen Salz und fertig.
Bei mir gibt es immer Haferflocken, da ist auch kein Platz für Käse. Aber im Laufe des Tages hole ich dann schwer auf. Und wir werden gleich noch viel erfahren von Ursula Heinzelmann über Käse. Und ich glaube, das wird ein sehr appetitlicher Vormittag. Könnte natürlich sein, dass Sie nach der Sendung etwas hungriger sind als vorher. Aber darauf sollten Sie es ankommen lassen. Ursula Heinzelmann, die sich auch Heinzel Cheese nennt, denn Käse ist ihr großes Thema. Wahrscheinlich kennt sich da in Deutschland auch niemand besser aus als sie. Und ich muss zugeben, Gouda, Cheddar, Emmentaler und Brie sind mir sehr vertraut. Dann wird es aber wahrscheinlich schon eher dünn. Was ist denn ein Käse, den Sie besonders schätzen und der vielleicht jetzt nicht so bekannt ist?
Ich schätze eigentlich alle Käse, die mir eine Geschichte erzählen von ihrer Herkunft, von den Menschen dahinter, Landschaften, Tiere. Insofern, ich finde jeden Käse interessant, weil Käse ist ein wahnsinnig spannendes Medium, um an sich die Welt zu verstehen. Weil über den Käse ist man immer gleich ganz nah bei Menschen und in wirtschaftlichen, sozialen, historischen Situationen.
Das heißt, es gibt auch keinen Käse, den Sie nicht mögen?
Naja, mit dem Mögen ist so eine Sache, ne? Also es gibt vielleicht Käse, von denen ich mehr essen möchte und manche, von denen ich dann nicht so viel esse. Ne? Aber interessieren tut mich an sich erstmal jeder Käse. Mhm. Und neulich hat ein Käsehändler zu mir gesagt, als ich ein Stück gereiften Emmentaler kaufte, so höhlengereiften, ne? Sagte, Comfort Food, huh? Ist dein Comfort Käse? Ich sag so, ja, du hast recht. Hast du genau richtig erkannt.
Was zeichnet für Sie den Emmentaler zum Beispiel aus?
Das ist ein ruhiger und beruhigender Käse ist für mich. Das ist nichts Dramatisches dran. Er hat so eine, ist ein bisschen teigig, also relativ kompakt.
Auch so ein bisschen nussig eigentlich.
Genau, oder? Und dann hat er so eine nussige Süße, die aber nicht aufdringlich ist. Und den kann man einfach, ohne dass er einem super viel Intellekt abverlangt, so angenehm essen.
Es gibt ja auch so verschiedene Vermutungen, wie Menschen den Käse eigentlich so entdeckt haben oder vor allem das Käse machen. Also diese Idee, dass ich Lab aus Kälbermägen in Milch gebe, um daraus dann was zu produzieren. Sind Sie da irgendwie bei der Beschäftigung mit Käse, konnten Sie das nachvollziehen, wie das entstanden ist?
Naja, Menschen entdecken ja nicht so wahnsinnig viel, sondern sie brauchen relativ lange, um zu begreifen, was die Natur sowieso schon tut und es dann nachzubauen. Mhm. Das nennen wir ja Entdecken. Ne? Und zum Käsemachen als solchen brauchen sie gar kein Lab. Das ist ein zweiter Schritt. Wir brauchen nur für diese Käse, die Sie gerade genannt haben, diese großen wie Emmentaler und Gouda und so weiter, also Schnitt- und Hartkäse, dafür brauchen wir Lab
als Enzym. Es geht mit Handkäse erstmal los.
Aber
ne?
Ja, an sich brauchen wir nur, bauen wir nur was nach, was die Natur sowieso tut. Wenn Sie Milch einfach stehen lassen, dann passiert was? Sie säuert. Weil Milchsäurebakterien den Milchzucker auffressen. Und irgendwann bei einem bestimmten Säuregrad rücken die Proteinmoleküle des Casein so eng zusammen, dass eine Dickmilch entsteht. Und wenn ich diese Dickmilch abtropfen lasse, dann habe ich einen Quark. Und wenn ich den Quark ausdrücke und zu kleinen Laiben forme, deshalb Handkäse, habe ich Handkäse, Harzer.
Das ist natürlich trotzdem erstmal ein Prozess. Ne? Auch auf die Idee muss man natürlich kommen, diese verschiedenen Produktionsschritte dann zu gehen.
Das sind empirische, das ist Beobachtung. Unsere Vorfahren, und wir haben archäologische Funde auch hier in unseren Breitengraden, was jetzt Nordpolen ist, vor über 7000 Jahren, Scherben mit Spuren von Milchfett, die wie so Keramiksiebe quasi sind. Mhm. Das ist etwas, was unsere Vorfahren damals sicher noch viel früher beobachtet haben, dieses wahnsinnssüße Superfood, was hier am Anfang unseres Lebens steht, Milch, gibt's da bei diesen anderen Tieren auch. Da möchten wir ran. Und dieser Kulturschritt, sich bei anderen Tieren dazwischen zu schalten, das war sicher der erste Schritt.
Und später hat man das dann mit den Enzymen ausprobiert, also mit dem Lab, dem Inhalt aus Kälbern,
Mägen. Genau, das sind alles, und es ist sicher auch nicht zuerst mit dem, also weiß man nicht, aber das waren Jäger auch gleichzeitig. Die haben irgendwann mal ein junges Tier erlebt, was gerade gesagt hatte und in diesem Magen das entdeckt.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Vom Käse machen, und da sagen Sie auch, Käsen ist eine intime Situation.
Also Milch, es ist ja, Käse machen ist an sich das Begleiten von Milch in einen anderen Zustand. Und dieses Begleiten ist erfordert, wenn es nicht ganz industrialisiert ist und dann das Produkt daraus relativ langweilig, dann erfordert es sehr viel Intuition und Einfühlungsvermögen, weil die Milch ist ja nicht standardisiert. Sie haben bei handwerklichem Käse keine Standardrezeptur als solche. Die ist jeden Tag ein bisschen anders.
Das heißt, ich kann während des Prozesses des Käsens dann auch nochmal an gewissen Schrauben drehen.
Auf alle Fälle. Das ist so, denken Sie ans, also ich hoffe mal, dass Sie kochen, ja, aktiv.
Dann auch nicht haben nur Sie, Dose auf, ja.
Ja, okay. Dann ist es ja, dann haben Sie so eine Vorstellung von einem Grundrezept. Entweder Sie haben das tatsächlich vorliegen oder Sie haben das so im Kopf. Sie nehmen wir einfach mal, Sie braten ein Schnitzel. Dann haben Sie, tun Sie das Schnitzel in die Pfanne, wenn Sie das Gefühl haben, dann nehmen Sie auch kein Thermometer, oh, jetzt ist es die Pfanne heiß genug. Ja? Und dann rütteln Sie vielleicht ein bisschen an der Pfanne dabei und dann irgendwann entscheiden Sie, jetzt drehe ich es um. Und es ist, sind ganz viele Entscheidungen. Sie riechen ein bisschen, sie schauen, sie hören vielleicht auch. Ja? Und es kann auch jedes Mal ein bisschen, also manchmal sind es vielleicht 2 Minuten und manchmal sind es 2,5 Minuten, weil irgendwas ein bisschen anders ist.
Also das ist die Intuition, von der Sie gesprochen haben. Ich als Konsument, woran erkenne ich denn, dass das ein handwerklich gut gemachter Käse ist?
Wenn er Ihnen eine spannende Geschichte erzählt.
Dann muss ich natürlich dann auch einen geschulten Gaumen haben, oder?
Naja, das ist ja sowieso bei vielen, das ist nicht nur beim Käse so. Ja, wenn er nicht nur auf den ersten Moment, und das meine ich auch, die haben eingangs gefragt nach lautem und leisem Käse, das, was wir so allgemein, also schnell auf der Straße konsumieren, sind häufig Lebensmittel, die sehr eingängig sind, die sehr laut sind. Da ist ein bisschen süß, da ist ein bisschen sauer, ist ein bisschen scharf, ein bisschen salzig. Und so kann ein Käse auch gestrickt sein. Und wenn man dann weiter hinschmeckt und dem nachfühlt, was ist dann noch so los, dann ist da eben nicht so viel. Währenddessen bei anderen vielleicht, die am Anfang gar nicht so viel hergeben, denken sie auch an Menschen manchmal, wo sie denken, ach, der sagt gar nicht viel. Ist nicht viel. Doch, wenn Sie ein bisschen Geduld haben und nachhaken, kommt unter Umständen ganz viel.
Deutschland ist ja eigentlich auch gar nicht so berühmt für Käse, würde ich jetzt mal ketzerisch behaupten. Also Sie haben vorhin den Handkäse, Harzer Käse angesprochen.
Ja.
Den assoziiert man vielleicht noch mit Deutschland. Woran liegt das, dass Frankreich und Italien da uns ein bisschen was voraus haben?
Das hat damit zu tun, dass, bleiben wir mal bei Frankreich, Frankreich viel dünner besiedelt immer war. Das heißt, die Menschen in viel abgelegeneren Orten meistens gewohnt haben, sich selbst versorgen mussten. Und für diese ganzen kleinen handwerklichen Käse, die entstehen ja erst, wenn ich als Bäuerin an einem abgelegenen Ort mich durchschlagen muss und dabei auch ein paar Tiere habe.
Und es natürlich auch haltbar machen muss.
Ja. Genau. Ja. Und vielleicht dann Formen entwickle oder sicher Formen entwickle, damit ich eben einen Teil davon, dieser haltbar gemachten Milch, mit jemandem aus dem Nebental oder im Nebenort tauschen kann, gegen ein paar Schuhe, gegen ein Gemüse oder was die anderen Menschen da so haben. Ja. Aus diesen Situationen heraus sind diese Käseklassiker entstanden, von denen es in Frankreich, man weiß nicht, wie viele gibt.
Einige auf jeden Fall. Ursula Heinzelmann hat hier gerade schon sehr eindrucksvoll erzählt, was sie so an Käse begeistert. Sie hat auch von der Vielfalt gesprochen und warum Käsen ein besonderes Handwerk ist. Was sagen Sie den Menschen, die finden, wir sollten mit der Milch gar nichts machen, auch keinen Käse, denn die Milch ist ja eigentlich nicht für uns gedacht, sondern für die Kälber?
Naja, das fällt uns ein bisschen spät ein, ne? Weil wir haben, um an diese Milch zu kommen, schon sehr früh und nicht erst hier in unseren Breitengraden Wiederkäuer domestiziert. Das ist eine symbiotische Beziehung. Sie geben uns von ihrer Milch ab, weil sie nämlich als Wiederkäuer zu etwas absolut Außerordentlichem in der Lage sind. Sie können sich nur von reinem Grün ernähren. Das können wir nicht. Und das haben unsere Vorfahren irgendwann erkannt und haben gesagt, okay, zusammen mit diesen Tieren in Symbiose können wir uns in Landstrichen niederlassen, die ansonsten für uns eigentlich zu unwirtlich sind. In den Bergen oder sei es in Feuchtgebieten. Ne? Und wir freunden uns sozusagen mit denen an. Wir versorgen sie über den Winter, wo die eigentlich sich sonst nicht durchschlagen könnten auf diese Art zum Beispiel. Und dafür geben sie uns von dieser Milch ab.
Aber das ist natürlich noch so ein bisschen romantisches Bild, sagen wir mal so.
Nee, das ist nicht romantisch.
Immer heute,
das ist die Ursituation.
Die Ursituation, aber wir haben ja heute natürlich eine andere Situation. Wir haben Hochleistungstiere, die so gezüchtet worden sind, die bis zu 12.000 Liter Milch im Jahr geben, mit riesigen Eutern, die sie da irgendwie schwerfällig durch die Landschaft bewegen oder wo sie halt dann in engen Stellen eingesperrt sind. Das hat ja nicht mehr so viel mit dieser symbiotischen Beziehung
Stimmt.
zu tun, sondern ist dann mehr so ein Ausnutzen geworden.
Stimmt, genau. Und das ist wie immer, wenn wir etwas übertreiben, Dinge müssen in der Balance bleiben. Und deshalb ist auch beim Käse nicht der totale Verzicht angesagt aus meiner Sicht, sondern besseren Käse und weniger Käse. Wenn wir nämlich diesen Wiederkäuern zugestehen, so zu leben, wofür sie eigentlich geschaffen sind, dann sind zum Beispiel Naturweiden, also eben an Orten wie in den Bergen oder an der Küste, sind zum Beispiel großartige CO2-Speicher. Aber wie Sie ganz richtig sagen, also aus dieser Situation, die Sie gerade genannt haben, entstehen auch nicht die spannenden Käse.
Wollte ich gerade fragen, schmeckt man dann auch den Unterschied? Also eine Kuh, oder schmecken Sie den Unterschied? Eine Kuh, die tatsächlich auf einer satten Wiese gestanden ist oder irgendwo im Stall dann Silage gefressen?
Naja, wenn Sie mir jetzt ein Stück einfach so aus dem Nichts ohne Kontext geben, das kommt auch mal noch
auf die
Verarbeitung der Milch drauf an. Aber natürlich macht sich das bemerkbar. Und Sie müssen das mal umrechnen, diese Mengen, die Sie gerade genannt haben. Da kann nicht viel Ausdruck drin sein. Wenn Sie andererseits Kühe haben, die wirklich deutlich weniger geben und die auch ganz anderes Futter haben, ne?
Sie hatten ein eigenes Restaurant am Bodensee und da hatten Sie ein Konzept, das heißt Farm to Table. Was hat es damit auf sich?
Damals gab es dieses Konzept überhaupt noch nicht.
Sie haben es einfach gelebt sozusagen.
Genau, das war in einem meiner früheren Leben. Ja, damals mit meinem damaligen Lebenspartner haben wir einfach das getan, was sinnvoll war, am Bodensee da wächst unter anderem auf der Reichenau so viel tolles Gemüse. Warum sollte ich da Gemüse von weiß Gott woher holen? Ja, und es war die Zeit, wo die meisten ambitionierten Köche bei Rangis Express eingekauft haben, der aus Frankreich Sachen brachte. Ja, also wir reden von Zeiten, wo das mit dem Regional hier wirklich noch nicht so ausgeprägt war.
Um das zeitlich einzuordnen, das war wann genau?
Ende der 80er.
Ende der 80er.
Ja, und ich sagte, nee, hier gibt es so viel tolle Sachen. Wir kaufen hier bei den lokalen Anbietern ein. Ne?
Ich komme drauf, weil das ist ja eben auch dann die Frage von Nachhaltigkeit. Ne?
Genau, und wie man damals, das war einfach sinnvoll.
Und Sie waren damit sehr erfolgreich, sind schon nach einem Jahr mit einem Stern dekoriert worden. Da wird ja auch immer viel gesprochen oder viel geschrieben mit diesen Sternen. Wie anstrengend ist das? Also was hat das für wie Sie bedeutet, wenn man dann erstmal so einen Stern hat, das dann auch zu halten? Setzt man sich da selbst auch unter Druck?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben darauf überhaupt nicht hingearbeitet. Wir wollten einfach was Anständiges machen, ja, das so gut wie möglich machen. Und wir konnten uns diesen Gasthof nur leisten, weil er vorher ziemlich runtergewirtschaftet war und deshalb die Pacht nicht so wahnsinnig hoch war. Das heißt, Menschen kamen dahin und hatten keinerlei Erwartungen, weil es stand auch nicht in so einem wahnsinnig guten Ruf eben. Ne? Dann passiert dieser Stern und natürlich ist es eine sehr schöne Bestätigung und man wird anders wahrgenommen. Aber dann laufen ein Teil der Menschen zur Tür rein mit hohen Erwartungen. Und dann wird es manchmal ein bisschen anstrengend.
Wie sind die Ihnen dann begegnet, diese Menschen?
Na, es war größtenteils immer noch freundlich und so, aber die kommen dann schon mit einer anderen, also Erwartungen, ich finde so allgemein im Leben sind sowieso des Teufels. Also je weniger Erwartungen ich habe, desto besser, desto offener bin ich eigentlich.
Sie haben das dann 6 Jahre gemacht und haben sich dann auch von dem Restaurant tatsächlich verabschiedet. War das der Grund, weil es so anstrengend geworden war oder was hat Sie da bewegt?
Noch eine sehr gute Frage. Es war erstens, es war schon wahnsinnig arbeitsintensiv. Also wir konnten uns anfangs nicht so wahnsinnig viel Personal leisten und selbstständig ist in dem Fall blöder Spruch, aber schon selbst und ständig. Ja. Das war das eine. Und das andere ist auch so eine ständige, wir haben auch in dem Haus selbst gewohnt und es gab auch noch ein paar Hotelzimmer, ohne die wäre es überhaupt gar nicht finanziell gangbar gewesen. Das heißt, man war eigentlich so ständig erreichbar. Und ich komme nicht aus einer Gastronomenfamilie, ich bin das nicht gewöhnt gewesen. Und für mich war das einfach irgendwann, konnte ich nicht mehr. Hat eine Dame zu mir gesagt, mal ganz ehrlich, und sie sagte das sehr freundlich, Ihnen fällt es schwer zu lächeln gerade. Und dann dachte ich, ja, okay, getroffen. Jetzt ist Zeit, irgendwie ein bisschen was zu überdenken.
Aber das ist natürlich auch eine krasse Entscheidung, gerade wenn man eigentlich erfolgreich ist und wahrscheinlich auch viel Herz investiert hat, dann zu sagen, okay, ich bin da mal weg.
Ja, ich habe das auch nicht knall auf Fall gesagt, weil das war nicht nur eine Lebenspartnerschaft, sondern natürlich auch eine geschäftliche Partnerschaft. Ne? Aber daran können Sie erkennen, wie krass es war.
Ursula Heinzelmann, die eigentlich auch gar nicht geplant hatte, Köchin zu werden. Sie hat es ja gerade auch gesagt, gar nicht aus der Gastronomie kommt. Heute arbeitet sie unter anderem als Autorin und schreibt über Essen. Wie lange begleitet sie denn eigentlich schon die Begeisterung für die Kulinarik? Also Sie haben gesagt, Ihre Familie hatte mit Gastronomie gar nichts zu tun. Gab es da trotzdem was in Ihrer Kindheit und Jugend, wo Sie gesagt haben, ja, Kochen interessiert mich eigentlich oder jemand, der Sie daran geführt hat?
Naja, man muss ja jetzt nicht aus der Gastronomie stammen, um zu kochen und zu essen.
Und
ne?
Essen sollte jeder, das
genau,
stimmt.
Genau, ja, also ich meine, das finde ich immer eine interessante Einstellung, wenn jemand sagt so, wie bist du denn ans Essen gekommen? Ja, ich glaube von Anfang an. Meine Mutter war, solange ich zu Hause war, Hausfrau, hat nicht gearbeitet und hat gerne gekocht. Und ich habe einfach auch sehr früh, ich kann mich an ein Dr. Oetker Kinderkochbuch erinnern. Aber ich habe schon vorher halt irgendwie immer in der Küche so mitgemacht und habe das sehr gerne gemacht und habe dann angefangen zu backen alleine. Also das hat mich...
Waren Sie denn auch immer schon offen für verschiedene Aromen, Geschmacksrichtungen? Manchmal als Kind mag man ja einige Sachen besonders nicht.
Das Einzige, was ich als Kind nicht gemocht habe und eins davon stimmt immer noch, war gekochter Sellerie, so in der Brühe. Das kann ich inzwischen. Das
wegen
ist
der
okay.
Konsistenz oder?
Nein, dieser Geschmack war, ich habe, meine Großmutter war Hauswirtschaftsmeisterin und die hat ein vorbildliches Suppengrün geschnitten und dann gebrauchsfertig eingefroren und diese Selleriewürfel waren ziemlich klein und ich habe säuberlich jeden einzelnen Selleriewürfel aus der Brühe. Das ging gar nicht. Und das andere war Lakritze. Das bringt mich immer noch quasi zum Würgen. So ist es.
Also ein schönes Stück Käse mit bisschen Lakritze abgerundet. Das
also super. Nein, in meiner Kindheit kam meine Mutter, ich bin mit Harzer, da wir über Handkäse gesprochen haben, sozialisiert worden.
Und dieser Gestank hat sie auch nicht irgendwie abgeschreckt?
Naja, der stinkt ja erst richtig, wenn er richtig reif wird. Und meine Mutter hat den Käse, manchmal die Käsedose, auf die Heizung gestellt, damit der richtig schön läuft. Das hat sie später abgestritten.
Und ich hätte da als Kind wahrscheinlich unter Protest den Raum verlassen, muss ich ehrlich zugeben. Sie wollten dann auch Lebensmitteltechnologie studieren. Wie ist die Idee entstanden oder was für ein Ziel haben Sie damit verfolgt?
Naja, ich habe nach dem Abitur überhaupt nicht gewusst, da war irgendwie so, stand im Raum, ja, nach dem Abitur wird studiert. Gab es für meinen Vater auch gar nichts anderes, war irgendwie ganz normal. Ja, denn Lebensmitteltechnologie ist damals war ein ganz neues Fach. Ich bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil es erstens sehr vielfältig aufgestellt ist und dann schlagen wir jetzt eben den Bogen, warum ich dann richtig zum Kochen gekommen bin. Man hätte eigentlich für Lebensmitteltechnik ein Praktikum in der Industrie machen müssen. Mhm. In der Lebensmittelindustrie. Und ich bin in West-Berlin aufgewachsen, sehr behütet, habe immer zu Hause gewohnt, war ziemlich schüchtern, glaubt mir kein Mensch mehr. Und also ich konnte mir gar nicht vorstellen, von zu Hause wegzugehen für dieses Praktikum. Und in West-Berlin hätte das damals anscheinend, ist mir heute nicht mehr so klar, bedeutet, bei Kühne in der Essigfabrikation zu arbeiten. Essig, heute ist es cool, damals war das überhaupt nicht cool. Und dann hat jemand erzählt, ja, anstelle dieses Industriepraktikums kannst du auch Köchin lernen. Das ist eigentlich eine viel bessere Voraussetzung.
Und so sind Sie in der Küche gelandet.
Das habe ich gehört und dachte so, wow, bingo, genau das möchte ich machen. Und es war damals nicht so naheliegend. Erstens gab es wenig Lehrstellen. Wir reden jetzt von Anfang der 80er. Ne? Wenig Lehrstellen und als Frau Köchin lernen.
Wollte ich gerade nachfragen. Es heißt ja immer, die Küche als solches ist sowieso schon ein schwieriges Pflaster, weil da ein sehr rauer Umgangston herrscht und auf der anderen Seite eine ganz schöne Macho-Welt, die einem da begegnet. War das schwierig, sich da als Frau zu behaupten?
Die Schwierigkeit war vorher, denn in dem Moment, wo ich entschieden hatte, ja, Köchin lernen, bin ich, weil es so wenig Lehrstellen gab, so bei dem Innungsvorstand und was weiß ich, wem vorstellig geworden. Es waren alles tendenziell ältere Herren. Und die guckten mich so an und sagten, naja, die brachten alles das vor, ein bisschen anders formuliert, was sie gerade erwähnt haben. Und ja, das sei doch recht schwer und auch so körperlich. Ich bin nicht so ein Hämpfling. Ja, okay. Aber es ging sehr rau zu. Ja, Und dann gipfelte das in einer Bemerkung, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Das sei sehr schwierig mit Frauen in der Küche. Da würden an manchen Tagen würde die Milch sauer werden. Die würden die Suppen sauer werden. Und ich habe den angeguckt wie ein, weiß ich nicht. Heute will man ihm wahrscheinlich eine runterhauen. Ich weiß nicht. Ja? Aber ich hatte dann totales Glück, weil dieser selbe Mensch merkte, er wird mich einfach nicht los. Und er hat dann Gianni van Dalen angerufen, der damals Generaldirektor war und gerade neu eröffnet hatte, das Steigenberger am Los Angeles Platz, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Du hast doch noch Lehrstellen frei, oder? Ich habe hier jemand. Und damit hatte ich meine Lehrstelle und hatte totales Glück, weil das Team dort in der Küche war super offen, super nett. Natürlich ging es da ein bisschen rau zu, klar. Aber ich habe in keinem Moment während dieser 2,5 Jahre Lehrzeit irgendwie einen Moment erlebt, der aggressiv oder übergreiflich gewesen wäre.
Ich finde es sehr interessant, also Sie haben das Kochen gelernt, so von der Pike auf, wie man sagt, und Sie haben später dann ein Buch geschrieben, das heißt Manifest für eine Küche ohne Rezepte. Ich als Laie quasi orientiere mich natürlich erstmal an Rezepten, jemand, der das quasi nicht gelernt hat, was könnte man jetzt miteinander kombinieren oder worauf muss man achten. Was stört Sie an den Rezepten?
Naja, erstmal nichts. Sie dürfen sehr gerne mit Rezepten kochen. Aber ein Rezept gibt manchmal vor, und das war gerade eine Zeit, wo gerade aus den USA kommend immer betont wurde, diese Rezepte, die wir hier bringen in den Zeitschriften, sind dreimal getestet in unterschiedlichen Testküchen. Die sind quasi so wie eine Garantie, dass es genau dieses Ergebnis gibt.
Zumal nach Zahlen im Prinzip.
Genau. Genau, sehr guter Vergleich. Und das funktioniert nicht. Sie müssen immer die eigenen Sinne und das eigene Hirn auch noch einschalten. Also so ein Rezept baut die Sache eigentlich von hinten auf. Ich will dieses Ergebnis haben und dafür muss ich jetzt diese Schritte unternehmen. Dann fängt der Stress aber schon beim Einkaufen an. Sie ziehen jetzt mit diesem Rezept los.
Dass ich genau das brauche und dann nicht mehr flexibel bin.
Genau, und dann kaufen Sie unter Umständen ein Gemüse, was heute gar nicht so gut ist, und übersehen das Gemüse, was heute ganz prächtig aussieht.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ursula Heinzelmann. Sie ist unterwegs in den Küchen dieser Welt, um darüber zu schreiben. Wie gehen Sie diese kulinarischen Entdeckungsreisen eigentlich an? Klopfen Sie da an fremden Küchen oder bewegen Sie sich über Märkte?
Also das, was ich gemacht habe, geht ganz anders. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich im Kopf, ich habe was mit vietnamesischer Küche gemacht, mit chinesischer, mit albanischer. Das ist immer in Kooperation mit einem Menschen, einem kochenden Menschen. Ich gehe mit denen in die Küche. Idealerweise, also in den Fällen, bin ich auch vorher mit denen gereist im Land. Wir wissen, wovon wir reden. Und dann einigen wir uns auf eine Liste von Rezepten. Und die kochen sie vor meinen Augen und ich schreibe daraufhin die Rezepte. Weil in dem Fall, also China zum Beispiel, gab es überhaupt keine geschriebenen Rezepte. Der Mensch in der Küche hat kein Deutsch und kein Englisch gesprochen. Also keine Sprache, wir hatten keine gemeinsame Sprache, sagen wir mal so. Und ich hatte den Restaurantbesitzer, den Herrn Wu, der mir das quasi gleichzeitig übersetzt hat und ich habe alles gemessen, fotografiert, Notizen gemacht und dann zu Hause nachgekocht.
Bei den Ländern, die Sie gerade aufgeführt haben, Albanien bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil ja, Chinesisch oder so oder Vietnamesisch ist natürlich auch sehr angesagt. Das hat man alles schon gehört. Albanisch habe ich jetzt gar nicht so eine richtige Vorstellung. Was ist das für eine Küche?
Albanische Küche ist sehr interessant, weil Albanien so quasi mitten an der Adria liegt und als Nationalstaat ja noch nicht so wahnsinnig lange existiert. Sehr viele historische und damit auch kulinarische Einflüsse in sich birgt.
Ist das dann auch mediterran geprägt, die Küche?
Auf alle Fälle. Es ist eine sehr mediterrane Küche mit auch, was wir heute türkische Einflüsse und was wir als griechisch erkennen und dann aber auch wieder italienisches und das, was wir unter dem, ich mache jetzt hier Anführungsstrichen, Balkan abgelegt haben. Ne? Na, ich sage Ihnen den Käse, nachdem Sie Bijavin, danach sollten Sie Ausschau halten, weil oben in den Bergen gibt es natürlich Schafe und die machen einen ganz besonderen alten Käse, der auch beinahe verschwunden ist, weil es nur noch wenige in dem Sinne Schafherden gibt.
Und wie schmeckt der? Der Käse, Sie können ja immer so schön den Geschmack eines Käses beschreiben. Ist er laut oder leise?
Beides. Ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Antwort, aber das ist ein Käse, der eben auch nur eigentlich der Haltbarmachung gedient hat. Man hat einen ganz festen Quark, leicht gesalzenen, festen, trockenen, krümeligen Quark in Holzbottiche, so kleine Fässer gedrückt und das mit Fett versiegelt. Schafsmilch ist sehr, sehr konzentriert und dort geben sehr wenig Milch. Das heißt, es kommt sehr, sehr stark dieser Landschaftscharakter zum Ausdruck. Und das hat sehr viel Charakter. Es hat quasi so eine Würze.
Aber schon. Das schmeckt jetzt nicht so, als ob man in so ein Schaf reinbeißt.
Nein, also in ein Schaf reinbeißt. Das reicht ja schon bei einem Schaf. Ist ein gutes Stichwort. Bei einem Schaf reicht eigentlich schon, wenn Sie mit der Hand durchs Fell fahren. Wenn Sie dann an Ihrer Hand riechen, dann riecht es nach Schaf. Und was Sie da riechen, ist Lanolin, weil sämtliches Fett, was ein Schaf in sich hat, womit es das Fell schützt, was in der Milch landet, aber auch in dem Fleisch, warum Schaf, also Lammfleisch, anders schmeckt als anderes, enthält dieses Lanolin und ist einer der ganz bestimmten Charaktere von Schafsmilch.
Und somit dann auch von dem Käse sozusagen.
Ja, genau.
Sie treffen sich auch jedes Jahr mit Essensbegeisterten aus aller Welt in England, in Oxford zu einem Symposium. Da geht es eben um Speisen, um Kochen. Was ist das genau für eine Veranstaltung? Sie waren da auch lange Direktorin, ich glaube 9 Jahre.
Ja, also ich schreibe seit 2001 als Freie und seit 2003 gehe ich jedes Jahr zum Oxford Food Symposium. Was ein unabhängiger Verein ist, der sich in einem College in Oxford trifft. 250 Menschen aus allen Bereichen. Wir sind allen offen. Man braucht keinerlei Qualifikation. Also man kann Akademiker sein, man muss nicht Akademiker sein. Praktizierende Theoretiker, alles dabei. Also vor Covid waren es so 25 Nationalitäten. Dann wurden es, weil wir es online gemacht haben, irgendwie 40 beinahe. Die sich und an einem Wochenende treffen und zu einem großen Thema jedes Jahr austauschen mit Keynote Speakers und vor allen Dingen auch zwischen 40 und 50 Vorträgen. Also das ist wahnsinnig vielfältig und mit der Zeit so ein Netzwerk.
Ein kulinarisches
weltweites
Netzwerk. Ja? Es geht um Ernährung und Kochen, haben Sie gesagt. Wird Ihnen da als Deutsche mehr Kompetenz beim Thema Ernährung oder beim Thema Kochen zugeschrieben? Weil die deutsche Küche hat ja auch nicht immer, sagen wir mal, den spannendsten Ruf in der Welt.
Ja, wir waren halt schon immer sehr effizient. Ne? Mhm. Also ich war lange Zeit dort die einzige Deutsche. Ja, man muss da so ein bisschen aufpassen und das hat nicht nur mit der Ernährung und der Kulinarik zu tun, das hat mit unserer gesamten Vergangenheit zu tun. Aber genau das schätze ich an dieser Konferenz, an diesem Symposium, dass es Menschen zusammenbringt, mit Hilfe dieses Themas, die vielleicht sonst Schwierigkeiten hätten zusammenzufinden. Und ein großer Teil dieser Konferenz sind eben nicht nur die Vorträge, sondern sind dann die gemeinsamen Essen auch, wo man an langen Tischen wirklich alle zusammen isst und dabei sich näher kommt und sich austauscht. Wir haben dort zum Beispiel vor ein paar Jahren auch ein Essen, also diese Essen, dazu laden wir mal Gastköche ein, um das Thema auch praktisch zu interpretieren und umzusetzen. In einem Jahr hatten wir Menschen aus diesem Landstrich an der türkisch-armenischen Grenze eingeladen, wo die Grenze an sich geschlossen ist, zusammen ein Essen zu kochen. Wir hatten dann auch Weine aus beiden Ländern, um zu zeigen, so Grenzen lassen sich auch überwinden. Und das ist mal auch das eigentliche Anliegen, warum ich mich da auch so engagiere. Ich finde es wichtig, dass man, sei es nur mit Essen oder sei es mit Käse, dass wir nicht verlernen, uns als Menschen zu erkennen und zu begegnen. Weil sonst gestehen wir anderen verrückten Politikern oder so, die sich so nennen, gestehen wir es zu, uns vorzuschreiben, uns zu diktieren, mit welchen Menschen wir verkehren dürfen, welche Menschen wir sehen dürfen und begegnen dürfen. Ich bin in West-Berlin zu Zeiten der Mauer aufgewachsen und ich glaube, es ist sehr wichtig, Menschen zusammenzubringen. Vielleicht das Allerwichtigste.
Und es ist ja auch schon ein schönes Bild, dieses an einem Tisch zu setzen und miteinander das Essen zu teilen. Ne?
Genau.
Ursula Heinzelmann hat uns heute Vormittag so ein bisschen mitgenommen auf eine kleine kulinarische Reise, auch von ihrer Zeit als Köchin erzählt. Heute schreibt sie hauptsächlich über Essen, über Ernährung. Wie sieht es denn eigentlich selbst mit dem Kochen aus? Also wenn Sie auch so vielen Köchinnen und Köchen begegnen, juckt es Sie dann manchmal selbst nochmal tätig zu werden, für andere zu kochen?
Naja, das tue ich häufig, gerade gestern Abend. Ich habe nur den Luxus, ich lade mir die Menschen ein, die ich an meinem Tisch sitzen haben möchte und koche sehr gerne für die. Habe sehr, sehr gerne Gäste und ich koche auch für mich alleine. Ich lebe alleine, koche für mich alleine sehr, sehr gerne.
Kochen Sie dann aufwendig und groß oder?
Das ist jetzt, je älter ich werde, desto fauler werde ich als Köchin in der Küche, weil es mir immer wichtiger wird, wirklich gute Zutaten zu haben. Und dann muss man damit überhaupt gar nicht viel machen. Dann reicht es oftmals, ein bisschen zu dünsten, ein bisschen zu braten, ein bisschen in den Grill oder einfach nur als Salat anzumachen. Ein guter Wildkräutersalat hier aus der Gegend, frisch, mit einem guten Dressing. Was willst du mehr?
Wobei diese guten Zutaten muss man sich natürlich auch leisten können. Ne?
Da gilt dann auch wieder weniger und dafür besser. Ja? Und nach dem Wildkräutersalat natürlich ein gutes Stück Käse.
Gibt es auch Tage ohne Käse bei Ihnen?
Och, sehr selten.
Also ein Tag ohne Käse ist einfach kein gelungener Tag.
Das ist wie ein Tag ohne Wein. Darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Stimmt, weil Sie sind ja auch ausgebildete Sommelier. Und das werden wir dann beim nächsten Mal bearbeiten. Vielleicht mit einem Stückchen Käse und mit einem Glas Wein. Auf jeden Fall weiterhin guten Appetit und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Sehr gerne und danke Ihnen.